Hallo, liebe Freunde des politischen Feuilletons. Ich bin durch Deutschland gereist in diesem Sommer. Einmal quer von Süden nach Norden, von den Alpen bis zur Nordsee. Eine westdeutsche Reise, gebe ich zu. Und ich habe versucht, mir dieses Land anzusehen in seiner Hitze und in seiner Erhitzung. Und nun versuche ich, das in einen Text zu fassen, der auch ein bisschen politisch sein soll und eine Inspiration sein soll für neu zu entdeckende musikalische Eindrücke. Der Text heißt Deutschland im Hitzeaugust, ein politisch-musikalischer Reisebericht. Im Württembergischen. Der ganze Hang durstet vor sich hin. Eine Rebsorte für samtroten Wein ist nach diesen sonnigen Bergrücken benannt, aber jetzt hilft ihm das wenig. Die Reben, die hier zu überleben versuchen, knorriges, ins Spalier gezwungenes Geäst, lassen trotz Bewässerung ihre hitzegeplagten Blätter hängen. Viele sind es ohnehin nicht mehr. Die meisten Flächen am Hang wurden über die Jahre des Traums von ewigem Wachstum und immer weiter wachsendem Wohlstand umgewandelt in teuren Baugrund und blühende Gärten. Nun blüht hier nichts mehr. Fast einen Monat lang fiel kein Tropfen Regen vom Himmel. Kaum eine Wolke linderte die Kraft der erbarmungslosen Sonne, die den Hang seit 4 Wochen bescheint, Stunde um Stunde der Glut. Das Bewässern der Gärten zur Errettung des grünen Rasens, der bunten Blumenwiesen, ist zwar nicht verboten, aber schlecht beleumundet. Also sind die Flächen rund um die heiligen Orte der deutschen Familienidyllen längst nicht mehr grün. Unter den Trampolinen und am Rand der Grillterrassen ist alles pflanzliche Braun abgestorben, vom Hitzetod dahingerafft. Die Trockenheit frisst sich in das Erdreich. Risse spalten den Boden. Die Hitze zerrt an der verdorrten Krume. Deutschland schwitzt und sehnt sich nach Schatten, diskutiert über die Kälte im Winter, sorgt vor, damit es warm bleibt im Wohnzimmer der Familien. Ventilatoren quirlen die heiße Luft, aber wo man es sich leisten kann, da säuselt die Klimaanlage. In der Weltstadt mit Herz. Zu Gast für nur wenige Stunden in der Stadt, die das 50. Jubiläum ihrer Olympiade feiert, die in einem deutschen Sommer noch ohne Diskussion um Klimaschäden begonnen hatte, federleicht und bunt, und die dann zur tonnenschweren tödlichen Last wurde. Heiß ist es nun auch hier, aber offensichtlich ist hier mehr Regen gefallen als in den letzten Wochen. Die Kinder springen durch die Parks, die Mütter und Väter lagern unter dem Schatten noch satt beblätterter Kastanien. Einzelne Stellen der Wiesen schattieren ins Bräunliche, aber es dominiert das Grün. Ein lauwarmer Abend des sommerlichen Glücks im Biergarten, ein frisch gezapftes Bier, der Rettich tränt ordnungsgemäß. Und dann das erste Grollen, bedrohlich und finster, wie zu Beginn des Gewitters in Beethovens Pastorale. Unheilkündend? Nein, erlösend, rauschend und rauschauslösend prasselt in Sekunden das Wasser hernieder, wie aus Kübeln, ergießt sich auf die durstigen Wiesen, saugt sich in das erfrischte Grün, tropft im Überfluss von den Bäumen, stürzt sich in die Kanalisation, bildet Bäche und Strudel. Wütend zucken die Blitze vom Himmel, zornig grollen die Donner. Wer zu Fuß unterwegs ist, gerade noch in der Gewissheit des trockenen Sommers, flüchtet in Wartehäuschen. Die Radfahrer ducken sich in den schwachen Schutz der Alleebäume. Auch die Autos zögern, stocken im steten Vorwärtsdrang, warten das Inferno ab, weil die schwächlichen Arme der Scheibenwischer die Flut nicht mehr ordnen können. Machtlos bleiben sie gegen die zuckende und donnernde Wucht, die die Sicht zerfließen lässt. Ein Aufatmen geht durch die Stadt. Wasser, Wasser. Noch ein Gewinn. Entschuldigung, noch ein Gewitter. Ob es nicht Zeit wäre, sich zu entschuldigen für das, was palästinensische Terroristen angerichtet haben, als sie den deutschen Traum der heiteren Spiele vor 50 Jahren in dieser Stadt zerstörten? Das wird der Präsident von Palästina gefragt, als er auf dem edlen Teppich neben dem Bundeskanzler in Berlin steht. Mahmoud Abbas war auch schon politisch aktiv, als damals die Schüsse fielen. Jetzt verweigert er eine Antwort. Stattdessen behauptet er, Israel habe seither schon 50 Holocausts angerichtet. Die Aussage bleibt zunächst unwidersprochen. Der Kanzler schüttelt dem geschichtsvergessenen Gast die Hand. Ein medialer Entrüstungssturm lässt ihn wissen, dass das ein Fehler war. Es ist zu heiß in Deutschland. Am kleinen See im blauen Land. Und wieder scheint die Sonne. Mitten im Schimmer der spiegelnden Wellen gleitet wie Schwäne der schwankende Kahn, träumt in dem von Franz Schubert vertonten Gedicht von Franz von Stolberg, der Urlaubsgast in der Idylle des kleinen Moorsees vor den sanft blau schimmernden Hügeln der bayerischen Voralpenlandschaft. Es ist die Zeit der Sommerfrische im blauen Land, das schon Gabriele Münter, Franz Marc und Wassily Kandinsky inspirierte zu verträumten Bildern dieser stillen Landschaft. Die Kühe glocken gemütlich von den sattgrünen Hängen herüber, an die braun verkrusteten Risse im glutheißen Württemberg erinnert hier nichts. Auf dem gut gefüllten See spiegelt sich eitel der Zwiebelturm der Dorfkirche vor weißblauem Himmel. Also eingestiegen in den Kahn, Schubert im Kopfhörer. Ach, auf der Freude sanft schimmernder Wellen gleitet die Seele dahin wie der Kahn. Denn von dem Himmel herab auf die Wellen tanzet das Abendrot rund um den Kahn. Es wird still am Abend rund um den See. Was will man da rudern? Das Paddel stört nur. Meditative Wanderer blicken von den Parkbänken ins glitzernde Nass. Glücklich müde Urlaubskinder umrunden ein letztes Mal für heute den See. Ihre Eltern wandeln hinterher im stillen Blick auf die kostbare Zeit sorgloser Gemeinsamkeit, die ihnen noch bleibt, bis Pflicht und Last wieder auf ihren Schultern liegen werden. Das Lied weiß, wie es weitergeht. Ach, es entschwindet mit tauigem Flügel mir auf den wiegenden Wellen die Zeit. Der Gast verlässt das blaue Land bei ruhig herabströmendem Landregen. Die Straße ist nass, die Reifen singen das Geräusch der friedlichen Regenfahrt, triefendes Gewölk ballt sich über dem ganzen verwöhnten Landstrich. Im Autoradio ist zu hören, dass noch immer unklar ist, woran genau die Millionen Fische in der Oder gestorben sind, aber sicher sei, dass die Trockenheit der letzten Monate ihren Anteil habe, am tonnenschweren Massentod. Dort schon nicht mehr, und hier, wie lange noch wird Tau auf unseren Flügeln liegen? Durch Franken. 1000 Kilometer Autofahrt, 1000 Kilometer Freiheit, einmal längst durch Deutschland. Zunächst Regen, bald schon wieder Sonne, nur noch Sonne. Der Wald an den Rändern der Autobahn verfärbt sich. In Franken herrscht Indiens Sommer Mitte August. Dort, wo um diese Jahreszeit noch grüne Bäume erwartet werden dürfen, ist schon Herbst. In Gelb und Graubraun, fahlem, mattem Gold klagt uns das Laub an. In wenigen Tagen wird es verdorrt herabfallen, wird uns den Herbst bringen zu einer Zeit, da Rudi Carrell sich im Jahr 1975 noch endlich richtigen Sommer gewünscht hätte. Wie reiten doch die Jäger in Antonio Vivaldis Herbst aus den vier Jahreszeiten hinaus in den bunten Wald? Voller Vorfreude auf Jagd und Natur, auf den Rausch der bunten Blätter, galoppieren sie dahin. Dieses Jahr werden, wenn es Herbst ist, die Jäger in Franken nur noch kahles Geäst über sich finden, denn das graugelb verdorrte Laub wird schon im August gefallen sein. Es wird ein garstiger Herbst werden in Deutschland und die Bundesregierung fürchtet den Volkszorn. Deshalb beschließt sie, die Mehrwertsteuer auf den Gaspreis zu senken. Sie mindert damit das Preissignal, das nötig ist, um den klimarettenden Umstieg von fossilen zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Sie reduziert den Anreiz zur notwendigen Veränderung, und zwar für alle, auch für diejenigen, die genügend Geld haben, um teure Gaspreise zu bezahlen. Lieb Vaterland, magst ruhig sein, tönt schon immer fragwürdig die Wacht am Rhein. Im Münsterland. Der Rhein bleibt links liegen, Je weiter die Reise nach Norden führt, desto häufiger wachsen die Windräder in den Himmel. Lange Rotoren, die beim flüchtigen Blick fürchten lassen, dass sie das Gras unter sich zermalmen könnten. Oder kürzere Rotoren auf hohem, schlankem Stamm. Wie auch immer, viele davon. Dann rast in Deutschlands Westen, in seiner ganzen unberührten Selbstsicherheit. Strohgelbe Stoppelfelder, hochstehender Mais, grüne Bäume. Radelnde Rentner durchmessen stolz die flache Landschaft und belohnen sich mit schäumendem Bier im Schatten. Münsterländer Pferde grasen auf der grünen Koppel, prächtige Backsteinhöfe kauern sich in die flache Natur, kaum einer davon ohne Sonnenkollektoren auf dem tief herabgezogenen Dach. Ein lockerer Abend mit Freunden auf der lauwarmen Terrasse unterbricht die lange Reise. Glückliche Gäste genießen, was der Gasgrill hergibt. Die Gespräche sind besorgt, schlagen bald auch bei uns die Bomben ein. Allgemeiner Tenor, wohl eher nicht, hoffentlich. Es wird gemeldet, dass russisches Militär Raketenwerfer auf das Gelände des ukrainischen Atomkraftwerks Saporizhia gekarrt haben, um sie so vor Angriffen durch den Kriegsgegner zu schützen. Die Älteren auf der Terrasse erzählen ihre Erlebnisse in den Wochen nach dem Atomunfall von Tschernobyl. Vielleicht bedarf es gar keiner Bomben, um uns zu bedrohen. Ein Ministerpräsident, in dessen Bundesland wir kaum Windräder gesehen haben, fordert nun, Atomkraftwerke länger zu betreiben. Auf der Insel am Meer. Die Unendlichkeit ist hier zu Hause. Unermesslich breit dehnt sich der Strand immer weiter, bis der Horizont sich krümmt. Im Nichts verliert sich der Blick über das wogende Wasser. Wollte man sie zählen, die Wellen, so würde man versagen. Oder die Sandkörner, schon nach einer Handvoll würde man aufgeben. Scharfkantig bohren sich die Scherben Millionen gestorbener Muscheln in den blanken Fuß, der den Gast über den weiten Strand trägt. Er muss ausweichen, will er nicht in eine der angeschwemmten Quallen treten, die von der Flut der Sonne zum Fraß vorgeworfen sind. Sterbende Quallen liegen heuer so häufig am Strand wie noch in keinem Jahr der Besuche zuvor. Diese traurigen Glibberwesen im Sand müssen sterben, aber die Nesseltiere insgesamt sind Gewinner des Klimawandels. Die Erwärmung durch auch der Nordsee begünstigt die Verbreitung der Quallen im kalten Nass des Nordens. Und auch hier liegt die Hitze dieser späten Augusttage bleiern auf den Dünen. Kraftvoll scheint die Sonne vom Himmel, nur wenig Wind kühlt die Stirn, 30 Grad zeigt das Thermometer. Seit 3 Tagen kein Regen auf der Insel, deren Besuch ohne wasserdichten Schutz eigentlich nicht ratsam ist. Nun war das schüchterne Nieseln bei der Überfahrt der vorerst letzte Niederschlag. Aber die Wiesen sind grün. Glückliche Rinder teilen sie sich mit geduldigen Pferden und neugierigen Alpakas. Die Insel ist sommerlich getunkt in den dickflüssigen Sirup der Idylle. Familien träumen sich durch den Tag, glückliche Kinder toben über den Strand und quengeln um die Aufmerksamkeit ihrer im Strandkorb dösenden Großeltern. Dann bauen sie Sandburgen, werfen sich Frisbees zu und staunen über die schwache Brise, die ausreicht, um ihre Drachen tanzen zu lassen. Und abends dann ein Eis beim Laternendenkmal für Lale Andersen, die auf der Insel lebte und starb und die mit ihrem Durchhaltelied Lili Marleen zum Tagtraum einer Soldatengeneration wurde. Manche Straßen der Insel nutzen die Betonpisten des von Zwangsarbeitern errichteten Militärflugplatzes der Nazis noch heute als Straßenbelag. Diese Insel könnte untergehen, wenn der globale Anstieg des Meeresspiegels nicht gestoppt werden kann. Große Maschinen pumpen jeden Sommer tausende Tonnen Sand an die verwundbarste Stelle des Eilands. Beim abendlichen Strandspaziergang herrscht windstille Ebbe, glatte Oberfläche des Wassers in den Prielen, kein Rausch der Wellen zu sehen, nicht einmal vorne am Brandungszaun. Leise, ganz leise, kaum hörbar, hebt im Kopfhörer der Chor an. Tiefe Stille herrscht im Wasser, ohne Regung ruht das Meer. Ludwig van Beethoven hat in seiner Vertonung der Gedichte Meeresstille und Glückliche Fahrt von Johann Wolfgang von Goethe den ganzen Gegensatz der Gewalten des Wassers in betörend schöne Töne gefasst. Jetzt und hier ist es die Meeresstille, die den Gast umgibt. Quälend leise, träge, abwartend nimmt er uns mit in das erwartungsvolle Nichts der Windstille. Dann aber, vielleicht nur wenige Momente später, jubeln seine Töne über den aufkommenden Wind, sind voller Freude, fantasievoll und gewaltig, denn er wird die glückliche Fahrt ermöglichen. Das Anschwellen dieser Töne ist ein triumphales Erlebnis der Zuversicht, ganz so wie seine Ode an die Freude, die Europa als Hymne dient. Es säuseln die Winde, geschwinde, geschwinde, jubelt der Chor. Es teilt sich die Welle, es naht sich die Ferne. Am Horizont blinkt in der Dämmerung der dichte Wald der Windräder vom Festland. Noch gibt es Hoffnung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Es sind zahlreiche Musikstücke in diesem Text angesprochen. Sie finden auf vogtpost.de die jeweilige Verlinkung im Text selber oder am Ende zusammengefasst. Ich empfehle ganz dringend, nicht nur diesen Text zu hören, sondern auch sich einen Eindruck von der Musik zu verschaffen. Vielen Dank und alles Gute.